Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Manuel Kuhlmann. Wir haben zueinander gefunden, eigentlich ein schöner Zufall, auch über eine Empfehlung. Und du hast ziemlich viel schon gemacht, ja? Hast als Gründer Pirate X aufgebaut, bist aber auch Investor in Startups, berätst, bist Coach. Also eigentlich ein Tausendsasser, merkt man dir auch an, finde ich. Wir haben schon mal ja, uns unterhalten, voller Tatendrang und Energie. Ich glaube auch die Corona-Pandemie war für euch eine spezielle Phase jetzt. Dazu kommen wir bestimmt auch nochmal. Zum Eingang würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst. Und dann springen wir direkt auch mal rein mit meiner ersten Frage.
Ja, danke dir. Sehr schön, dass ich da sein darf. Also ich kenne Companisto natürlich auch schon lange, habe auch war auch relativ früh dabei und habe auch ein paar Investments über eure Plattform gemacht. Deswegen total schön, jetzt einfach auch hier dabei sein zu dürfen. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin schon ein bisschen länger unternehmerisch tätig. Erstes Unternehmen habe ich 2003 gegründet, während des Studiums. Und dann habe ich eigentlich Unternehmen nach Unternehmen versucht tatsächlich. Es war meine Agentur dabei, dann auch ein Startup, wo man so eine skalierende Idee verfolgt hat. Es war nichts dabei, was so richtig funktioniert hat, aber es hat sehr viel Lernerfahrung mitgebracht. Und dann 2010 habe ich mit Till zusammen Pirate Summit gegründet. Das ist mit ein paar anderen noch. Da waren insgesamt 8 Initiatoren damals. Und daraus ist dann so eine, das war im Prinzip einfach eine Startup-Konferenz, und daraus ist dann so ein bisschen ein größeres Unternehmen entstanden oder so eine Unternehmensgruppe sozusagen, sind wir jetzt unter der Marke Pirate beziehungsweise Pirate Global. Wir machen verschiedene Sachen, tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Also wir bauen Unternehmen auf, wir investieren in Unternehmen, also beteiligen uns aktiv. Wir machen unsere Konferenzen jetzt in der Corona-Zeit natürlich deutlich anders. Vielleicht kommen wir da nochmal gleich zu. Ich mache nebenher noch ein paar Business Angel-Sachen. Und tatsächlich bin ich so 50% meiner Zeit bin ich auch Coach, Leadership Coach, Führungskräfte bzw. Gründer. Also das ist halb-halb. Also einmal Gründer, die Hälfte sind Gründer, die Hälfte sind Führungskräfte aus der alten digital oder digital werdenden Welt. Genau, das ist das, was ich so treibe. Im Herzen bin ich aber Pirat, also Gründer.
Ja, ich meine, das ist spannend. Du hast ja erzählt, dass du deine erste Company im Studium gegründet hast. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Klassiker, dass man gerade dann, wenn man eigentlich auch noch nicht so viel zu verlieren hat und zur Not auch mal von Spaghetti und Pesto ein paar Jahre leben kann, gründet man halt oder macht erste Erfahrungen. Finde ich sehr cool. Also man hat auch gemerkt an deiner Vorstellung, dass du ja tatsächlich sehr viel schon machst. Brauchst du ja auch ein bisschen Zeit, um das alles überhaupt aufzuzählen. Also würde mich auch mal interessieren, wie du das alles managst, die verschiedenen Hüte, die du aufhast. Aber zum Eingang, weil du es auch gesagt hast, dass du dann auch angefangen hast, in Startups zu investieren. Was war für dich da die Motivation? Warum hast du das gemacht, dich an Startups zu beteiligen?
Also ich glaube, so mein Lebensimpuls ist, dass ich Unternehmertum wahnsinnig wichtig finde für die Welt. Unternehmer sind Problemlöser und ich möchte einfach sehr nah da dran sein, wenn Unternehmer, vor allem junge Menschen, das ist das, wo ich vor allem investiere, ich investiere vor allem in Menschen, wenn die ein Stück weit die Welt verändern wollen, ist so ein bisschen abgegriffen, aber so einfach eine Spur hinterlassen wollen und auch einen Wert schaffen wollen und eine Idee haben, die sie unbedingt in die Welt bringen wollen und umsetzen wollen. Und ich bin gar nicht so sehr interessiert an Finanzinvestments. Natürlich, jeder freut sich, wenn aus einem Euro 2 Euro werden, aber ich bin vor allem an dieser Reise interessiert. Also da wirklich ein Gründerteam zu haben und da auch ein Stück weit begleiten zu können, helfen zu können, vielleicht auch Erfahrungen mitteilen zu können oder mit dem Netzwerk auszuhelfen und so weiter. Das macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und genau diese Phase von ich habe einen ersten Prototypen bis ich habe den Markt ja, überzeugt ein Stück weit, Product Market Fit irgendwo. Das ist so die Phase, die mir sehr, sehr nah ist. Da ich bin, im Herzen bin ich ein Product Guy. Also ich mag das Produkt. Ich mag so die Übersetzung von dem Kundenbedürfnis beziehungsweise dem Kundenerlebnis in eine technische Lösung. Und da muss man das Produkt wirklich feinschleifen und richtig für den Markt vorbereiten und dann wirklich halt Wert schaffen. Und das ist halt genau mein Ding. Und wenn ich Geld reingebe, dann kaufe ich mir quasi ein Ticket in der ersten Reihe, dass ich das begleiten darf.
Ja, ich finde es sehr spannend, wie du das erzählst, dass sozusagen nicht nur die Rendite für dich da den Ausschlag gibt, sondern tatsächlich dieses Miterleben, nenne ich es mal. Bemerkenswert auch, wenn du sagst eigentlich, dass du eher der Product Guy bist und sozusagen vielleicht auch sehr technikaffin. Ist ja so ein bisschen so ein stereotypes Vorurteil, aber dass du dann dennoch sozusagen die große Liebe zu den Menschen hast und das eigentlich genießt, gerade mit jungen Leuten, die sozusagen mit frischen Ideen um die Ecke kommen. Ja, super spannend. Freut mich auch immer, wenn ich das höre, weil ich glaube, dass es für viele Menschen, die noch nie in ein Startup investiert haben oder sich damit beschäftigen, noch nicht so klar. Wahrscheinlich hat man als Gründer da ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Würdest du sagen, dadurch, dass du viel Gründungserfahrung hast, selber Unternehmer bist, investierst du anders oder verhältst dich als Investor auch anders dem Gründer gegenüber?
Ja, absolut. Also investiere ich anders, das weiß ich nicht genau. Sicherlich anders, als ein VC investieren würde. Aber ich denke, dass ich mich sicherlich anders verhalte. Ich kenne die Sicht, die Gründersicht. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man da in diesem Schleudersitz sozusagen steckt, oder diese Achterbahnfahrt letztendlich da macht und die Ups and Downs, der Stress, der auf einen einprasselt, der Druck, der von allen Seiten da ist, da bin ich der Letzte, der irgendwie da den tollen Investor irgendwie raushängen lässt, sondern da bin ich sehr wohlwollend auf der Gründerseite. Für mich ist es tatsächlich so, dass wir, also ich habe ein paar Investments gemacht, die so klassische Venture Cases sind. Das ist ja auch so das normale Playbook, sage ich mal, was aus dem Silicon Valley rüber ist und was jeder Accelerator auch irgendwie macht, ist, ja, hier, hab eine Idee, dann kommst du in den Accelerator, dann wirst du irgendwie fertig gemacht für den Investment Case, dann holst du dir Geld und dann geht das Wachstum los. Wir sind eigentlich viel mehr mit Pirates, sind wir viel mehr interessiert an einem alternativen Modell, und zwar, dass man sehr schnell in die Profitabilität kommt. Und dass man sich sehr lange noch Optionen offen hält. Das Thema ist, wenn man VC-Investments macht, und das ist überhaupt kein VC-Bashing, sondern es ist einfach nur, wir glauben daran, dass man alle Optionen kennen muss und nur sehr wenig Companies wirklich VC-Investment-Cases sind. Wenn man VC-Investment macht, dann ist es klar, dass man auf den Exit zusteuern muss, dass man Liquidationsevent irgendwann braucht. Also entweder man verkauft dann die Company beziehungsweise die Anteile, oder man macht ein IPO oder ähnliches, ne? Also da das dann und das ist eine Form des Unternehmertums, die eigentlich total nischig ist. Ne? Das ist wirklich diese besonderen Cases, die wirklich hockeystickmäßig Wachstum über alles hochkickern. Es gibt sehr viele sehr valide Unternehmensideen, die aber vielleicht nicht dieses Hyperwachstum haben und die sehr gute Businesses wären, wenn sie einfach sehr stetig wachsen würden. Da gibt es auch in den USA vor allem gibt es ein paar so Earnest Capital oder Indie VC oder so, die zwar auch Kapital geben, aber eben nicht auf dieses Hyperwachstum setzen. Und Unternehmertum ist für uns Selbstbestimmung, hat ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und wenn man einen VC reinnimmt, dann macht man sehr viele andere Optionen zu. Und das muss man sich ganz gut überlegen, ob man das möchte. Das ist ein sehr valider, sehr, sehr okay Weg, sage ich mal. Das ist aber 1% von 100% Unternehmensgründungen, die dafür geeignet sind. Und deswegen, wir mögen es eigentlich und auch tatsächlich, wir investieren gerne in Unternehmen, die sehr schnell Richtung Profitabilität streben.
Ja, ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Also natürlich, ich glaube, da gibt es auch sozusagen noch nicht genug Wissen vielleicht im Markt, dass viele Cases tatsächlich gerade sozusagen klassische Venture Capital Fonds ja immer nach Cases suchen, die eigentlich jeder für sich das Einhornpotenzial hat, um eigentlich den Fonds auch am Ende einzuspielen. Ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Unterschied zu Privatinvestoren, Business Angels, die natürlich auch eine gute Rendite erzielen wollen. Man geht ja auch ein starkes Risiko einfach ein, aber nicht sagen muss, es muss sozusagen 1000x am Ende rauskommen, sonst gucken wir uns das gar nicht an. Das sehe ich auch so. Da gibt es, glaube ich, viele Unternehmen.
Ja, fairerweise geht der Gründer aber noch ein extremes Risiko ein, weil der hat ein Portfolio of one. Der hat also nur ein Unternehmen in seinem Portfolio, ein Business Angel, der vielleicht ein bisschen mehr auch machen kann. Der streut das dann und hat dann 10 Pferdchen, die halt dann laufen. Und wenn 2 dann eben es halt nicht schaffen oder auch 5 oder wie auch immer, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn 1 oder 2 eben das halt alles wieder rausholen. Und das ist immer wieder dieses die Gründersicht oder die Angel-Perspektive. Und ich bin da doch sehr nah an dieser Gründerperspektive. Und das ist immer schmerzhaft, wenn ein Unternehmen es halt letztendlich nicht schafft. Wir wissen aber alle, dass zumindest von den Venture Cases über 50% locker es halt eben halt nicht schaffen. Und naja, also deswegen, ich bin da schon auch immer demütig und das ist, es ist schade und wirklich traurig, aber meistens gibt es da auch eine Geschichte hinter.
Ja, also vielleicht auch zu der Geschichte nochmal, zu deiner eigenen Geschichte, würde ich nochmal gerne überleiten, weil ich das extrem inspirierend und spannend fand, auch in unserem Vorgespräch. Du hast es ja schon mal angedeutet, mit PirateX habt ihr jetzt, so eine richtige Unternehmensgruppe aufgebaut, macht ganz viel für mich, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Seid ihr besonders in Erscheinung getreten, damals eigentlich, als ihr mit dem Pirate Summit eine neue Konferenz für Startups und Investoren aufgebaut habt, was ich für sich sozusagen schon nicht so ganz einfach fand, weil es ja schon viel auch in dem Markt gab, aber ihr, glaube ich, ganz anders daran gegangen seid und mit großem Erfolg. Habt dann, glaube ich, über die Zeit extrem viele Events gemacht, 30 pro Jahr locker mit mehreren tausend Teilnehmern. Ja, und dann kam jetzt im März auf einmal Corona und all das konnte nicht mehr stattfinden. Und trotzdem reden wir jetzt hier miteinander und ich weiß, dass es sozusagen euch als Company besser als je zuvor geht und ihr eure Mitarbeiterzahl verdoppeln konntet. Und das finde ich natürlich jetzt super spannend, wie ihr das geschafft habt.
Ja, kann ich mal ein bisschen Einblick geben vielleicht. Also ich bin im Prinzip bei Pirate Global, das ist sozusagen die Holding und PirateX ist dann die Software, die Softwareagentur nicht, Softwareagentur haben wir auch, aber das ist eine Eventagentur, beziehungsweise vorher war PirateX eben halt auch selber Veranstalter von Events. Dort haben wir unsere Events, die wir damals 2010 begonnen hatten, Pirate Summit und so weiter, haben wir da im Prinzip dann reingetan und Spin-off gemacht oder ein Tochterunternehmen gemacht und zu 80% eigene Events, 20% Eventagentur. Das war vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie, wir haben das schon so gesehen, im Januar war so, okay, da kommt was in China, das sieht gar nicht gut aus, die Bilder, die sind ja auch durchs Internet gegangen, wo wir dachten, okay, wenn die so heftig reagieren und wir kennen alle exponentielles Wachstum, wenn das einmal aus China raus ist, ist das nicht mehr aufzuhalten. Da waren wir schon halt ein bisschen vorsichtig, haben dann in Köln, wir sitzen selber auch in Köln, hatten ein Karneval-Event, waren da total unruhig schon, weil das war Mitte Februar, glaube ich, haben dann sehr genau alles halt schon beobachtet. Zum Glück konnte das noch durchgehen und dann ging es aber relativ zügig, dass wir schon gesehen haben, okay, wir müssen uns irgendwas überlegen. Und wir sind da, das ist jetzt auch nicht meine erste Krise, ich habe .com, habe ich relativ nah miterlebt, ich hatte kein eigenes Unternehmen damals, aber ich habe es relativ nah miterlebt, das war sehr eindrucksvoll, ich habe dann ein Recruiting-Startup gehabt, als die Finanzblase geplatzt ist, da ging so gut wie gar nichts mehr danach, also niemand wollte mehr rekrutieren, also rekrutieren ist sowieso ein relativ saisonales Geschäft, also das war eine sehr, sehr große Lektion. Da habe ich eine ganze Zeit lang ein totes Pferd geritten. Das war, glaube ich, einer der zentralen Schlüssel, warum jetzt wir auch richtig reagiert haben. Wir haben gesagt, okay, das kann innerhalb von 1, 2, 3 Monaten vorbei sein, vielleicht aber halt auch nicht. Und wir waren da relativ alleine damals mit unserer Meinung und haben dann gesagt, wir müssen plan for the worst, hope for the best. Müssen wirklich für den Ernstfall planen, was passiert, und das war wirklich so, was passiert, wenn wir kein physisches Event dieses Jahr halt mehr machen können. Und das war unerhört. Ne? Also niemand hat da im Februar, Ende Februar, Anfang März hat so halt so halt gedacht. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, dass große Sponsoren ihre Zusagen erstmal zurückgezogen haben, beziehungsweise alle Gespräche eingestellt haben jetzt für Pirate Summit. Pirate Summit war für Ende Juni, Anfang Juli 2020 geplant. Die Tickets, keine Tickets wurden mehr verkauft. Wir hatten einige große Verträge, die so in der Pipe waren, die sind komplett auf Freeze gesetzt worden. Die hätten uns über mehrere Jahre einfach eine gewisse Stabilität gegeben. Ja, und dann standen wir letztendlich da und dann haben wir wirklich dieses Planspiel gemacht. Okay, ab jetzt 0 Euro Umsatz. Was tun wir? Haben auf unser Bankkonto geschaut. Da war ungefähr einen Monat Cash noch drauf. Wir hatten noch ein paar ausstehende Forderungen, aber wir hatten ein großes Risiko, weil erheblich schon halt Sponsorengelder reingekommen sind, die, wenn die Events eben mal nicht stattfinden, die wir halt wieder zurückzahlen müssen. Und entweder, das war die Frage, machen wir jetzt die Company komplett zu, gehen so auf Pause und schicken alle in Kurzarbeit und versuchen irgendwie die Kosten, die halt noch da sind, irgendwie zu tragen. Und dann, wenn es wieder aufgeht, ist man wieder da. Da hätten wir eine ganze Reihe Mitarbeiter verloren. Wir haben natürlich Piraten, wir haben das unternehmerische Szenario gewählt, haben gesagt, so nee, wir investieren jetzt nochmal Geld und wir schauen, wo liegt die Chance? Weil in jeder Krise liegt eben auch eine Chance. Das wusste ich von damals auch. Und man muss eben wirklich wachsam auf den Markt gucken, wo diese sind. Wir haben natürlich die Chance in der Digitalisierung gesucht, haben dann geschaut, okay, wo ist im Bereich Events, was ist da digital? Event wird ja nicht einfach aufhören, wird ja einfach nicht mehr, niemand wird mehr Events brauchen jetzt das ganze Jahr. Das kann ja überhaupt nicht sein. Nein, Online-Events. Und dann sind wir eine der ganz wenigen Agenturen gewesen, die von Anfang an voll auf Online-Events gesetzt hat. Wir haben ein paar andere MVPs noch halt gelauncht, ein paar Produkte, haben so ein bisschen so Spaghetti an die Wand werfen, gucken, was halt kleben bleibt, Szenario gemacht. Das waren so Wochen-Hacks. Das ganze Szenario, das war so, wir haben ultra transparent kommuniziert. Jeder im Unternehmen wusste, was los war. Ich kann dann vielleicht auch gleich noch ganz kurz was zur Unternehmenskultur sagen. Ich glaube, das ist einzigartig, weiß ich nicht, aber anders als viele andere das machen. Und da haben wir eine Woche Vollfokus, alles andere war egal, Vollfokus drauf, hatten dann am Ende der Woche hatten wir einen Plan. Haben dann die Hälfte oder das Produktionsteam haben wir dann in Kurzarbeit geschickt und auch das Sales-Team haben wir drauf gesetzt. Die haben mit einem Ultraspeed sind die an den Markt gegangen mit verschiedenen Produkten. Wir haben ein Guidebook geschrieben zu Online-Events, hatten überhaupt keine Ahnung vorher dazu. Wir haben einen Podcast gelauncht zu Online-Events und haben einfach wirklich massiv einfach Druck auf den Markt gebaut. Das Gute war, zu dem Zeitpunkt gab es niemand, der das Thema wirklich halt bespielt hat. Und nach so einem Monat kamen die Anfragen rein. Und dann waren wir mit der kompletten Mannschaft im Juli, August waren wir wieder an Bord. Oder im Juli konnten wir die alle aus der Kurzarbeit zurückholen. Also hatten 3 Monate hatten wir Kurzarbeit, zumindest teilweise. Und ab August haben wir wieder geheiert und die Pipeline ist jetzt immer noch halt voll. Also es ist ein bisschen zynisch, aber die Pandemie spielt uns tatsächlich in die Karten gerade. Und wir sind auf dem Weg, wirklich eine signifikant, glaube ich, gute Online-Event-Agentur zu machen, zu werden. So ein Prozess hat natürlich total viel Schmerz, bringt es mit sich, weil Mitarbeiter, die vorher da waren, bestimmte Skills hatten. Die Skills braucht man eben halt nicht mehr. Man wird deutlich mehr eine Tech-Company, wenn man Online-Events macht, braucht deutlich mehr Tech-Skills, braucht Video-Streaming-Skills, hatte niemand halt überhaupt einen Plan von. Du musst, Internet ist das A und O. Du musst bestimmte Internet-Ausfall-Szenarien, Load-Balancing und so weiter machen. Da bauen wir komplett unser Know-how jetzt eben halt auf. Und wir haben im letzten Jahr, weiß ich nicht, 50, 60 Online-Events gemacht. Und die größten mit über 10.000 Teilnehmern und dieses Jahr wird das noch deutlich mehr. Also richtig, richtig große Messen digitalisieren wir aktuell. Und das sieht weiter gut aus. Und wir sind, oder ich persönlich glaube auch, dass ein großer Teil der Online-Events eben halt auch bleiben wird, beziehungsweise auch ein ganz neuer Markt letztendlich entstehen wird. Also das ist Wahnsinn, wie in wenigen Wochen oder Monaten Veränderungen passieren können, die sonst halt in Jahren passieren, weil alle wussten, irgendwann geht es halt Richtung Online-Events. Aber das war, zumindest, dass ich das weiß, zum ersten Mal, dass die Digitalisierung deutlich langsamer war als das Bedürfnis, was der Markt letztendlich wollte. Normalerweise schiebt die Digitalisierung das Nutzerverhalten. Hier war das Nutzerverhalten, was einfach gefordert hat, wir brauchen jetzt aber irgendwie eine Möglichkeit, Online-Events möglich zu machen und die Plattform deutlich langsamer hinterher gekommen sind. Aber mittlerweile sehen wir da sehr viele Innovationen und ich bin sehr, sehr optimistisch.
Ja, ich meine, du erzählst das jetzt eigentlich tatsächlich von den Fakten auch nochmal unglaublich, wie ihr es jetzt gepackt habt. Also du hast gesagt, eigentlich das Geschäftsmodell komplett entzogen. Und da sitzt man zusammen und dann erzählst du jetzt ja auch, dass ihr euch dann zusammengesetzt habt und überlegt habt. Und ich glaube, so aus meiner Erfahrung, das erfordert ja schon extreme Einstellungen und auch einen ja, extrem positiven Geist. Ne? Man sagt das immer so, in der Krise, da liegt eine Chance und jeder nickt das irgendwie ab. Aber das zu fühlen und dann auch als Team umzusetzen, weil das packt man ja nur gemeinsam, ist ja, sage ich mal, ein ganz anderer Schnack. Und das würde mich nochmal interessieren, weil du auch das Stichwort Unternehmenskultur angesprochen hast. Was waren da so entscheidende Kriterien auch für andere, vielleicht so ein bisschen, um rauszuhören, was kann ich eigentlich machen oder worauf kann ich achten? Denn ich glaube, es gibt auch viele Teams, die dann am Ende so ein bisschen, oder Gründer und Gründerinnen, die dann sozusagen so als Rampensau vorne stehen und versuchen, gute Laune zu erzeugen. Was aber für mich immer so wie so ein Bild ist, wie so ein Luftballon, den man reinpustet, der aber leider ein Loch hat. Ja, weil das funktioniert halt nicht, das ist nicht nachhaltig. Man braucht sozusagen eine Dynamik, eine Kultur, wo alle sich darauf einlassen mit dem Schmerz, aber eben auch Bock drauf haben. Und ja, warum ist das bei euch so?
Ja, also das ist eine gute Frage. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Also ich bin bei PirateX für zwei Sachen verantwortlich. Also ich habe keine operative Rolle mehr. Ich bin einmal für das Thema Kultur verantwortlich, einmal für generell die Brand Pirate. Und mein Job ist, dass es allen Companies in unserer Gruppe in 6 bis 12 Monaten besser geht als heute, ne? Also ein bisschen vorauszudenken, die anderen, die so ein bisschen auch vielleicht im Operativen auch einen gewissen Betriebsblindheit haben. Und wir haben unsere Kultur von Tag 1 an, das habe ich bei Startups vorher auch schon ähnlich gemacht, haben wir die aufgesetzt. Ich habe vorhin gesagt, dass Unternehmertum mir total am Herzen liegt und ich wollte immer, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, oder dass wir einen Platz schaffen, wo wir selber gerne arbeiten. Und wir sind selber unternehmerisch geprägt und wir wollten eine sehr unternehmerische Kultur haben. Das bedeutet unternehmerisch, dass man sehr viel gestalten kann, dass man eine bestimmte Selbstbestimmung hat und dass man auch aus einem intrinsischen Impuls heraus letztendlich tätig ist. Wie schafft man das? Wenn man Selbstbestimmtheit und Unternehmertum gewährleisten möchte, dann muss man Freiheiten geben. Dann müssen Leute auch selber entscheiden dürfen. Nur dann ist man wirklich halt selbstbestimmt. Und das setzt voraus, dass man Vertrauen gibt. Deswegen haben wir von Anfang an alles, was wir getan haben, um das Thema Vertrauen herum gestaltet. Wir haben, wir zählen keine Urlaubstage, ne? Also zum Beispiel, wir schauen nicht, wo die Leute arbeiten, ob die Leute arbeiten, sondern wir sind viel mehr nach Outcome gesteuert. Ne? Also jeder hat halt ein KPI, jeder hat halt eine Verantwortung. Wir haben keine Jobtitel und wir haben keine formellen Hierarchien, die dann explizit irgendwie starr bleiben, sondern wenn jemand Lust auf etwas hat, also wirklich eine intrinsische Motivation, so hey, das wäre doch cool, wenn das halt gemacht wäre, dann ist eher so, ja, dann mach doch und zeig, ne, du kriegst eine KPI und dann zeig, dass du da vorwärts kommst. Das verändert komplett die Dynamik, weil Leute tatsächlich Ownership übernehmen. Ne? Also wirklich, sie sind dann verantwortlich und man gibt einem nicht verantwortlich, sondern die Leute nehmen sich die Verantwortung. Wir nennen das Leadership is defined by Followership. Wenn man keine Gefolgschaft hat, also niemand hat, der zu einem kommt, zu bestimmten Themen oder einem halt folgt, dann ist man auch überhaupt kein Leader. Ne? Dann kann man, also es ist in traditionellen Unternehmen, also in Konzernen etc., ist es häufig so, dann wird man halt benannt und dann kriegt man eine explizite Autorität. Das heißt aber nicht, dass die Leute dann zu einem, in Anführungsstrichen, aufschauen oder sagen so, hey, das ist der beste Mann oder die beste Frau, um mit dem Thema zu kommen. Wenn der eine Entscheidung trifft, dann wird das schon richtig sein. Sondern auch in großen Organisationen gibt es halt implizite Führungskräfte, zu denen man dann halt geht und bestimmte Themen regelt und dann geht man nochmal zu expliziten, um das dann formell zu machen. Wir machen das Implizite explizit. Das bedeutet aber auch, dass sich Verantwortlichkeiten relativ schnell ändern können. Und dass nicht, dass irgendjemand sein Gesicht verliert oder halt einen Status verliert, sondern das heißt dann so hey, nimm du dir doch oder ich nehme mir jetzt dieses Thema und dann wird ein Thema wichtiger als das andere. Was ist passiert in der Pandemie? Plötzlich waren die Leute, die technikaffin waren plötzlich in einer Führungsposition. Ja, haben viel mehr Verantwortung übernommen, haben gesagt, ja, ich kümmere mich darum. Ich schaue mir an, wie das mit Video-Streaming funktioniert und so weiter. Natürlich hat das den Effekt, dass ein Stück weit die Balance, die vorher da war, sich halt verändert hat. Wenn man aber eine Kultur hat, wo jeder sich halt auch nach seinem eigenen Tempo oder in seinem eigenen Tempo entfalten kann, dann gibt das wahnsinnig viel Freiraum. Weil jeder halt auch weiß, ja, meine Zeit wird auch wieder kommen und ich werde meinen Platz in dieser neuen Organisation und in diesen neuen Aufgaben finden. Das bedeutet nicht, dass das eine Demokratie ist. Eine Demokratie wäre viel zu langsam, sondern es ist tatsächlich, dass man den Leuten, denen man vertraut, dass sie die Führung übernehmen können für bestimmte Themen. Es hat nicht nur die Führung als ich bin jetzt hier der Chef, sondern den Lead in bestimmten Themen, dass man dann auch deutlich bessere Resultate erzielt und deutlich weniger interne Politik hat und interne Statusspielchen, Machtspielchen und so weiter, weil man einfach sagt, es geht um die Sache und unsere Kultur von Anfang an war, Leute können sich Verantwortung übernehmen und Leute folgen dann auch den Leuten, die tatsächlich dann auch zeigen und beweisen, dass sie auch an Resultate erzielen können.
Ja, also mich freut es extrem, dass ihr mit diesem Weg großen Erfolg habt, ja, dass das so funktioniert und es leuchtet auch ein. Und ich glaube, ganz viele, mich eingenommen, wünschen sich auch so eine Kultur. Und man weiß natürlich auch, der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt man so schön. Also gerade die in Führungspositionen sind, die müssen dieses Vertrauen aussprechen und zeigen und vorleben. Und ich finde es cool, also ich freue mich sehr und bin gespannt, was ihr in der Zukunft für digitale Events aufzieht. Wie ihr da wieder euren Pioniergeist lebt und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für deine Zeit und dass du all dieses Know-how hier mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gern. Danke, dass ich da sein durfte bei euch. Danke.